Ja, herzliche Grüße auch aus dem Nordsaarland, aus dem verschneiten Nordsaarland, muss ich sagen. Bei uns liegt also noch Schnee. Der ist heute Morgen gefallen. Hier sieht es ja etwas besser aus. Ich habe jetzt mitbekommen, dass auch einige heute unter uns sind, die nicht so gut Deutsch können und verstehen. Deshalb versuche ich langsam und deutlich zu sprechen. Und werde auch mehr ablesen, weil wenn ich so frei rede, bei mir immer die Tendenz ist, dass ich immer schneller werde und auch das eine oder andere verschlucke. Ja, das Thema, über das ich heute reden möchte, muss ich sagen, war bei mir über viele Jahre meines geistlichen Lebens sehr negativ besetzt, spielte eigentlich keine Rolle. Es geht um prophetisches Reden. Es gab gewisse Erfahrungen in meinem Leben, die dazu geführt haben, dass wirklich eine große Skepsis da war. Aber es gab dann auch wiederum Dinge in meinem Leben, die zu einem Umdenken mich angeregt haben. Auch das Lesen des ersten Korintherbriefs. Also wenn man den mal durchliest, dann merkt man, wie wichtig Paulus eigentlich dieses prophetische Reden in der Gemeinde ist. Ja, prophetisches Reden, prophetische Begabung, die kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Menschen, die bekommen in ihrem Leben nie ein prophetisches Wort vom Herrn. Das passiert durchaus. Bei anderen ist es eher selten. Manche bekommen nur einmal in ihrem Leben ein prophetisches Wort. Dann gibt es aber auch wieder Menschen, bei denen das öfters vorkommt, oder auch Menschen, die eine wirklich ausgeprägte prophetische Begabung haben, die man wirklich dann als Propheten in unserer Zeit auch ja, verstehen kann. Also bei mir ist das so, meine prophetischen Eindrücke, die ich vom Herrn erhalten habe, da reichen meine beiden Hände, um die dann aufzuzählen. Also das ist bei mir nicht sehr oft der Fall, aber wenn es der Fall ist, ist es auch sehr eindringlich, muss ich sagen. Wie können prophetische Eindrücke aussehen? Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, einen Eindruck vom Herrn zu erfahren. Bei mir ist das so, ich würde das so mit innerem Wissen bezeichnen. Es kommt mir ein Gedanke und ich weiß, der ist vom Herrn. Das kann man nicht erklären. Wer es schon mal erlebt hat, weiß, wovon ich rede. Aber im Außenstehenden das zu erklären, ist schwierig. Aber es gibt auch andere Wege. Der Herr kann durch Träume reden. Das wissen wir schon von der Bibel, dass er auch durch Träume zu Menschen gesprochen hat. Er kann einem ein bestimmtes Gefühl in einer Situation schenken. Es gibt auch Leute, die Bilder erhalten, vor ihrem geistigen Auge ein Bild, das ihnen etwas zeigen will, was der Herr mit ihnen vorhat oder auch für mehrere Menschen, für die Gemeinde, was er damit vorhat. Es gibt Leute, die haben akustisch auch schon das Wort Gottes gehört. Ich kenne selbst jemand, der dann rumgefragt hat, wer hat das gesagt, und es war einfach ein Reden Gottes. Also das ist sehr unterschiedlich bei den Menschen. Und wer noch nie das Reden Gottes gehört hat, ist es auch nicht schlimm. Also man sollte sich immer nach dem Reden Gottes ausstrecken, aber er gibt es, wie er es will, nicht wie wir es gern hätten und gern möchten. Ja, für euch als Gemeinde ist das eigentlich wichtig, dass Menschen vorhanden sind, die so einen guten Draht zum Herrn haben. Also wir alle sprechen ja mit dem Herrn, aber der dann auch den einzelnen Menschen was sagt, was vielleicht für ihn wichtig ist, vielleicht für seinen Ehepartner, vielleicht für die Familie, aber auch für die Gemeinde. Und das macht Paulus also Auch sehr deutlich im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 11, nennt er ja fünf Dienste, die in der Gemeinde da sein sollen. Das sind die Apostel, das sind die Evangelisten, das sind die Hirten, das sind die Lehrer und die Propheten. Also vom Propheten spricht er natürlich hier von den Menschen, die wirklich von Gott dafür begabt sind. Denn prophetisches Reden ist eine Geistesgabe. Deswegen kann man sie auch nicht erlernen oder in einen zweiwöchigen Crashkurs gehen. Das ist eine Gabe, die der Herr den Leuten schenkt, die sich danach ausstrecken. Leider hat er im Alten Testament auch Leute befähigt, die gar nicht so richtig wollten. Wenn wir da mal an Jeremia denken, der mit dem Prophetendienst jetzt nicht sehr glücklich war. Das kann natürlich auch passieren. Aber jede Gemeinde hat doch so die gleichen Fragen, was Gott mit dieser Gemeinde vorhat. Welche Schwerpunkte sollen wir setzen? Welche Dienste sollen wir der nächsten Zeit intensivieren oder neu beginnen oder beenden? Mit wem sollen wir uns als Gemeinde vernetzen? Wie verhalten wir uns als Gemeinde zu schwierigen Themen der heutigen Zeit? Da gibt es genug. Das sind so Dinge, die sich dort, denke ich, jede Gemeinde stellt. Und da ist es wichtig, dass man Menschen in der Gemeinde hat, die da wirklich begabt sind von Gott und durch die Gott der Gemeinde etwas sagen will. Das Problem ist natürlich, es gibt nicht nur gute Propheten, es gibt auch falsche Propheten. Und die Gemeinden müssen da unterscheiden, was kommt von Gott und was nicht. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Die Menschen, wenn man jetzt außerhalb von christlichen Gemeinden mal ist und man fragt sie, was ist ein Prophet? Ein Prophet ist jemand, der die Zukunft voraussagt. Das ist so landläufig, ne? Der also, wenn der mal Zeitschriften oder Zeitungen liest, Ende des Jahres, dann werdet ihr eine Vielzahl von Propheten sehen, die sagen, wie es nächste Jahr wird. Ne? Das trifft da nie ein, aber das sind auch Propheten. Aber das Grundsätzliche des Prophetens kann natürlich auch eine zukünftige Schau sein. Also dass ein Prophet Dinge erklärt, die in der Zukunft kommen. Das ist aber eigentlich nicht die Hauptaufgabe eines Propheten. Ein Prophet ist, sagen wir mal, ein Sprachrohr von Gott, der einer Gemeinde, einem bestimmten Menschen, einer bestimmten Gruppe irgendetwas von Gott mitteilen will. Und das können natürlich Dinge sein, die in der Zukunft liegen, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme. Es können sein Weisungen für die Gemeinde auf die Fragen, die ich euch eben genannt habe, Mahnungen. Es kann auch sein, dass die Gemeinde oder der Mensch, für die es ist, sich in eine Richtung bewegt, die Gott nicht so gefällt. Ermutigungen können wir in der heutigen Zeit immer brauchen. Wir leben in schwierigen Zeiten als Christen in Deutschland. Trost, aber auch Aufdeckung von Sünden, von Fehlverhalten. Und da wird es schwierig. Da wird es schwierig, wenn jemand eine Eingebung hat, die für eine bestimmte Person oder der Gemeinde etwas sagt, was nicht so gut ankommt. Also es ist für den Einzelnen dann nicht einfacher, aber die Gemeinde sollte auch Räume schaffen, dass sich solche Menschen auch trauen, auch mal was zu sagen, was nicht so positiv ist. Man muss ja auch sehen, es bewegt sich vielleicht manches in eine falsche Richtung und dann ist gut, dass auch mal eine Ermahnung kommt. Einfach ist es nicht. Wir kennen ja viele christlich würde ich nicht sagen, aber die sich irgendwie christlich angehaucht fühlen, Propheten, die in der Welt rumlaufen und eine Menge Zeug erzählen, was für die gesamte Menschheit wichtig ist und was bisher noch nie jemand entdeckt und erklärt hat. In Offenbarung 22,18, das ist ein ganz wichtiger Vers, da steht: Ich bezeuge jedem, der die prophetischen Worte dieses Buches hört, wer etwas hinzufügt, dem wird Gott die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Da stehen einige, ne? Also die Theologie im Großen, also hat das so interpretiert, die öffentliche Offenbarung Gottes ist mit dem Buch der Offenbarung abgeschlossen. Es gibt keine Offenbarung von Gott für den gesamten Erdkreis, für die gesamte Menschheit mehr. Also wenn ihr mal irgendeinen hört, der meint, er hätte was von Gott zu sagen, das alle betrifft, das ist nicht biblisch. Da muss man vorsichtig sein. Gott spricht nicht mehr zu allen, sondern nur noch zu Einzelnen oder zu Gruppen. So, ich habe eben schon mal gesagt, es wird natürlich viel von Prophetie in der Bibel geredet, es wird aber auch sehr viel von falschen Propheten geredet. Schon Jesus hat uns vor falschen Propheten gewarnt und in den Bibelbriefen wird das auch wiederholt gesagt, ne? Ja, was ist dann jetzt ein richtiger Prophet und was ist ein falscher? Auch das ist nicht immer einfach, das, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ich habe mal drei Dinge aufgeschrieben, die ich für wichtig finde, wo man jemand, der prophetisch redet, messen kann, ob er wirklich von Gott begabt ist. Das erste ist, es muss jemand, das, was der Prophet vorträgt, muss mit der Schrift übereinstimmen. Also Gott widerspricht sich nicht. Er hat uns nicht in dieser prophetischen Aussage was anderes zu sagen, als er in seinem Wort zu sagen hat. Also jede prophetisches Reden muss mit der Schrift übereinstimmen. Ne? Also wenn jetzt irgendeiner sagt, ich habe den Eindruck von Gott, es gibt eine Erlösung am Kreuz vorbei. So, dann muss man sagen, also das ist auch nicht das, was uns die Schrift sagt. Also das ist vielleicht von dir mal ganz gut gemeint, aber falsch, das kommt nicht von Gott. Das gibt's nicht. Ne? Also das ist wirklich immer an der Hand der Schrift prüfen, was jemand sagt. Und wenn das nicht mit der Schrift übereinstimmt, dann kommt es nicht von Gott. Das ist eigentlich, ist eigentlich wichtig, dass das genauso wirklich auch so gesagt wird, was auch die Schrift uns bezüglich diesem Thema sagt. Dann die Person selbst. Was ist das für jemand? Folgt der Gott nach? Sehe ich Spuren in seinem Leben, wo ich sagen, dass der folgt Gott nach. Ne? Also Jesus hat ja immer schon einen ganz bekannten Vers: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. So, welche Frucht bringt das Leben dieses Menschen? Und mit Frucht ist nicht Erfolg gemeint. Das wird immer oft so, ja. Wie viele Leute laufen dem nach? Sind es 5, 10? Wenn es 100 sind, toll. Frucht, wenn man in der Bibel was über Frucht liest, Galater 5, 22, Liebe, zeigt sich das im Leben dieses Menschen, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die Jesus meint. Nicht wie viel laufen mir nach und wie groß sind die Anhängerschaft, die ich um mich herum schare. Das ist schon ein gutes Kriterium. Da kann man schon vieles, was man im Fernsehen manchmal so gesehen hat, ausschließen. Ein zweites ist, hält er sich an das, was er erzählt? Oder hält er sich an das, was in der Schrift steht? Hält er sich an die Gebote? Jesus sagt ja auch in Matthäus 7,21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Also ein Mensch, der sagt, ach, das Do ist für mich jetzt, das Do-Gebot ist jetzt nicht so wichtig und dies, ach, das muss man alles relativ sehen, ist wohl nicht von Gott für dieses Amt bestimmt worden. Das Dritte, was ich für wichtig halte, ist, der prophetisch Redende muss, ich habe in meinem ursprünglichen Skript sollte noch stehen, jetzt habe ich es aber gesagt, nee, das muss, härter, muss in verbindlicher Gemeinschaft mit anderen Christen oder einer Gemeinde leben. Also ein Prophet, der einsam in der Wüste, haben wir auch gehabt, wir erinnern an Johannes, aber in der heutigen Zeit sollte jemand, der prophetische Gabe hat, in einer Gemeinde diese Gabe ausüben, denn auch jeder prophetische Redende braucht Korrektur von Menschen aus seinem Umfeld. Die Eindrücke, die man erhält, die können natürlich schon von Gott sein, aber die können auch aus unserem Innersten kommen, aus Ängsten, aus Wunschdenken, ne? Und wenn es ganz schlecht läuft, können sie auch vom Widersacher kommen, ne? Der ja großes Interesse hat, Verwirrung zu stiften. Und gerade mit prophetischem Reden kann man enorm viel Verwirrung stiften. Und deswegen muss alles, was prophetisch gesagt wird, von meinem Umfeld auch geprüft werden. Ja, vielleicht verrennt man sich selbst, aber das ist ganz wichtig. Und das hat der Apostel Paulus auch gesagt, 1. Korinther 14, 29. Auch zwei oder drei Propheten sollen zu Wort kommen, die anderen sollen urteilen. Und in 1. Thessalonicher 5, 20 verachtet das prophetische Reden nicht, prüft alles und behaltet das Gute. Also ganz wichtig, prophetisches Reden gehört in ein Umfeld. Sonst ist es sehr, sehr kritisch zu sehen. Und damit das ein bisschen einfacher ist, hat auch Gott hierzu eine Gabe, hält er für uns bereit. Wir nennen die, ich komme ja aus einer charismatischen Bewegung, die Gabe der Unterscheidung der Geister. Es gibt Menschen, die Gabe haben, ein prophetisches Reden gleich als solches oder als falsches zu erkennen. Also wenn ihr solche Menschen in der Gemeinde habt, wenn ihr bei eurem Gebet dankt Gott dafür, die sind nämlich sehr, sehr, sehr selten. Also ich, wie gesagt, ich komme aus dem charismatischen Bereich. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die diese Gaben haben. Vielleicht, weil man sich auch gar nicht so genau ausstreckt und die in Vergessenheit geraten ist. Ne? Aber die ist sehr, sehr wichtig, dass diese Gaben da ist. So, jetzt hat aber in der Gemeinde niemand diese Gaben. Oder diese Gabe. Wie gesagt, wir haben das Wort, wir haben auch Brüder und Schwestern, die lange im Glauben stehen, die schon eine Korrektur diesbezüglich durchaus auch mal anbringen können. Aber es gibt auch Möglichkeiten, ein prophetisches Reden zu prüfen, ohne dass jetzt jemand diese Gaben hat. Also das Wichtigste habe ich schon genannt. Stimmt dieses Reden mit der Aussage der Schrift in Einklang? Ist natürlich auch nicht so einfach. Wir haben eben schon die Rede gehabt. Die Bibel wird ja auch ausgelegt und interpretiert. Aber ich habe da, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich, für mich ist die biblische Exegese, ich habe da für mich eine Exegese-Methode für mich gefunden, die ich persönlich für gut finde, die auch die älteste ist, die uns überliefert worden ist. Das ist der zweifache Schriftsinn. Stammt von Origenes, einem Kirchenvater, der Ende des 2., Anfang des 3. Jahrhunderts gelebt hat. Die lautet ganz einfach: Alles in der Bibel ist genau erstmal so gemeint, wie es da steht. Ne? Also wir leben ja heute in einer Welt, wo dann steht, Jesus ruderte mit den Jüngern auf den See hinaus. Ne? Das, die Stelle will uns zeigen, Jesus ruderte mit den Männern auf den See hinaus. Da gibt es Leute, die interpretieren in dieser Aussage schon das Dollste und so. Erst mal immer das, was da steht. Erst wenn ich sage, Moment mal, das passt aber nicht zu dieser Stelle, steht doch da im Widerspruch oder macht gar keinen Sinn, dann soll man nach Origenes fragen, was ist der Sinn dahinter? Ja, also das bekannte Beispiel kennen wir ja, Jesus, ich bin die Tür. Da denkt man, Jesus kann ja keine Tür sein, da muss irgendwas anderes. Ne? Also war jetzt mal ein plakatives Beispiel. Ne? Also wenn ihr anhand der Schrift prüft, dann nimmt sie erst mal so, wie sie da steht. Ne? Also die Schrift wurde nicht für Theologen geschrieben, sondern für ganz normale Menschen. So, das muss man immer mal im Gedächtnis haben. Und die Schrift, recht ausgelegt, geht auch nicht ohne den Heiligen Geist. Da kann man noch 5 Jahre Theologie studiert haben und einen Doktortitel haben und noch eine Professur an irgendeiner Uni. Wenn man meint, man bräuchte den Heiligen Geist deswegen nicht, das führt einfach zu nichts. Aber das war jetzt nur mal Abschneiden. Aber das ist wichtig. Das schreibt Paulus auch im Römer 12, 6. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben. Also das kann jeder, diese Prüfung durchführen, sofern er die Schrift kennt. Was heute ja, wir haben gerade mit dich, ich kenne einen katholischen Pater aus dem Stift Heilige Kreuz, ich gucke mir immer seine Predigten an, die werden da übertragen und er redet sich immer in Rage, wie wenig die Leute von der Schrift wissen. Ne? Das sind Leute, die, ich gehe mal hier aus dem Freikirchen, sieht das ein bisschen besser aus, aber man muss natürlich die Schrift kennen, um das zu prüfen. Das ist logisch. Ne, man, ja. So, das Zweite, was auch noch ein weiteres Kriterium ist, ist dieses Wort hilfreich? Ist es aufbauend? Ist es in Liebe gesagt? Oder ist es auch, das kann auch mal sein, ist es eine Korrektur, die, wenn man sie aber näher überdenkt, dass man sagt, zwar schmerzlich, aber ja. Das haben wir wirklich falsch gemacht. Wenn sie zerstörend oder nicht lieb oder lieblos ist, also wenn jemand ein prophetisches Wort hat, das die Gemeinde spaltet, will Gott ganz sicher nicht. Also da muss man schon schwer aufpassen. Ne? Auch wenn mal irgendjemand sagt, Gott hat mir gesagt, du sollst. Da muss schon die Klappe fallen. Also wenn ihr einen Eindruck habt, sagt das nie so. Ihr könnt nicht sicher sein, ob dieser Eindruck von Gott kommt. Sondern geht einfach hin und sagt, du, ich glaube, ich habe einen Eindruck von Gott, der hat das und das gesagt, sagt dir das was? Ne? Dann ist das nichts Verurteilendes oder, oh, ne? Sondern einfach nur, ich habe den Eindruck. Meine Frau und mir waren auf diesem Spring Festival jetzt nach Ostern Und dann hatte die einen Eindruck gehabt, Frau, die mir überhaupt nicht kannte, drei, vier Reihen vor der das zu sagen. Ne? Da gehört natürlich schon Mut dazu, ne? Da aufzustehen und sagt, du, ich habe den Eindruck, so und so, Gott möchte dir das und das sagen. Ne? Mut gehört dazu, aber seid da ruhig mutig. Ne? Aber geht nicht hin und sagt, Gott hat das gesagt. Ne? Das ist schon ein bisschen vermessen. Aber wenn man so einen Eindruck hat, teilt man den mit. Und wenn er nicht von Gott war, dann sagt die, kann ich gar nichts mit anfangen. Ist nicht weiter schlimm. Ne? Ich hätte mich nicht getraut, gebe ich ganz ehrlich zu. Auch meine Frau ist doch couragierter. Ja. Also bei jemandem, den ich überhaupt nicht kenne, bei jemandem, den ich kenne schon, aber bei jemandem, den, also ich, ja, alle Achtung. So, ein weiteres Kriterium ist, meint man jetzt nur relativ einfach, wenn er was für die Zukunft voraussagt und auch einen Zeitraum oder eine Zeit nennt, da kann man es natürlich prüfen, ist eingetroffen. Ne? Also im 5. Mose 18,22 steht, wenn ein Prophet im Namen des Herrn spricht und sein Wort sich erfüllt und es nicht eintrifft, dann ist es ein Wort, das der Herr nicht gesprochen hat. Der Prophet hat sich nur angemaßt, es zu sprechen. Also das ist relativ einfach zu überprüfen. Ein Beispiel, die Zeugen Jehovas haben den Weltuntergang ja schon 6-mal vorausgesagt, zu verschiedenen Jahren. Die Welt ist noch da, also da ist es jetzt einfach, das festzustellen, dass es nicht eingetroffen ist. Ne? Also, ja, ich habe bei diesem Spring, so eine Bibeluni war das, über die Endzeit und die Offenbarung was da alles schon vorausgesagt worden ist und wie viel unterschiedliche Sichtweise. Ich habe mir behalten, glaubt es nicht. Wann der Herr wiederkommt, da hat mich auch überzeugt, der Referent, weiß niemand. Wir werden das erkennen, das ist soweit, ist klar. Also es wird nicht irgendwo in der Gemeinde Völklinge passieren und sonst. Also es wird sichtbar sein, aber hört auf, wenn da irgendeiner sagt, ach, guck mal, es sind die Naturkatastrophen, die gab es immer. Wir haben nur einen gehabt, es sind die ganzen Dinosaurier, ist 3/4 von den Lebewesen ausgestorben. Ne? Ach, und die Kriege. Wann gab es nur keine Kriege? Ne? Oder wie es dann hier, die Corona. Katastrophe. Ne? Die Pest hat im Mittelalter fast die gesamte europäische Menschheit weggerafft. Ne? Also das nur so als Ausflug. Es wäre es niemand, wann der Herr kommt. Wir sollten bereit sein. Aber lasst euch nicht von irgendwelchen prophetischen Aussagen, die irgendwo was erkenne, so handeln. Schwierig wird es natürlich, wenn diese Aussage kein Zeitraum beinhaltet. Ne? Wie lang soll man da warten? Woche, Monate, Jahr, 10 Jahre? Also ich war in einer Gemeinde, wo ein guter Freund von Claudia und von mir, da hat der Prophet, ach, ich sehe ein großes Wachstum für diese Gemeinde, da werden Menschen und hin und her. Ein Jahr später gab es die Gemeinde nicht mehr. Ne? Das kann relativ schnell sich erfüllen. Es kann aber auch lang dauern. Das ist immer ein Problem. Seht mal die Prophezeiung im Alten Testament auf Jesus. Ne? Die sind ja auch in Jesaja und so, die sind ja so frappierend, dass ja viele Jahrhunderte lang gesagt worden ist, man hat das Alte Testament umgeschrieben, dass es so passt. Das kann ja sonst gar nicht gewesen sein. Das sind so viele Voraussagen, die sich erfüllt haben. erst als man die Qumran-Schriften gefunden hat, die vor Jesu Geburt schon geschrieben worden sind, ist das mal ad acta gelegt worden. Aber so frappierend waren die alttestamentlichen Weissagen auf Jesus. Nur zwischen der Weissagung und der Erfüllung, da lagen mehrere hunderte, manchmal tausend Jahre. Das ist schon eine lange Zeit, die man warten muss. Also die Tatsache, dass jemand etwas für die Zukunft sagt und es tritt noch nicht ein oder zu meinen Lebzeiten nicht ein, heißt nicht, dass diese Aussage nicht prophetisch war. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich war sehr skeptisch, was prophetische Aussagen betrifft, weil ich leider, wenn ich mal jemanden kennengelernt habe, eher so die falschen Propheten kennengelernt habe und auch, muss ich auch sagen, so über Funk und Fernsehen mich da auch ein bisschen runterziehen gelassen habe. Es gab ja viele charismatische Prediger, die eine Menge Leute hinter sich gezogen haben, daher gab es Massenselbstmorde und, also es, ne, und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, die Finger davon lassen. Wie gesagt, das Studium der Schrift ist immer hilfreich, wenn man mal, vor allem der erste Korintherbrief, da, als ich den da mal intensiv studiert habe, habe ich gesagt, also irgendwie muss ich dich doch mit dem Thema aussöhnen, weil es ist eigentlich im Apostel Paulus enorm wichtig. Eine zweite Sache war, als ich eine prophetische Aussage gelesen habe, die vielleicht noch nicht mal prophetisch gemeint war. Also es kann auch sein, dass ihr etwas wiedergibt, von dem ihr selbst denkt, ist eigentlich ein guter Aspekt, aber das ist dann doch prophetisch. Und ich war dann so beeindruckt, das war eigentlich der Auslöser, mich mit dem Thema nochmal zu befassen. Ich möchte zum Schluss euch das vorlesen. Es geht um meine, ich bin ja Katholik, katholische Kirche. Und um das verstehen zu können, müssen wir uns ins Jahr 1965 zurückversetzen. Aus dieser Zeit stammt diese Aussage. Die katholischen Kirchen waren voll. Die haben die Besucher nicht mehr gefasst. Also auch in meiner Vereingemeinschaft wurden zwei Filialkirchen in dieser Zeit gebaut, weil die waren einfach, die alten Kirchen haben nicht mehr ausgereicht, um das alles zu fassen. Es gab ein reges geistliches Leben in den Gemeinden. Es gab die katholische Frauenbewegung, es gab die katholische Arbeitnehmerbewegung, es gab Kirchen. Also es war ein reges geistliches Leben. Die Stimmung war nach Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils, ich habe mit einem Altpfarrer bei uns gesprochen, der das alles noch miterlebt hat, euphorisch. Also es herrschte eine, also kann man sich nicht vorstellen. Und dann gab es einen jungen katholischen Theologen mit Namen Josef Ratzinger, die meisten werden ihn kennen, späteren Papst Benedikt den 16., der hat in diesem Jahr 1965 eine Abhandlung geschrieben, in der er seine Gedanken niederschreibt für das nächste Jahrtausend, also für dem wir jetzt leben. Und da schreibt er, die Krise der Kirche hat noch nicht begonnen. Also muss man sagen, in dieser Zeit von Krise schreibe, man muss mit erheblichen Erschütterungen rechnen. Die Zukunft der Kirche kann und wird nur aus der Kraft derer kommen, die tiefe Wurzeln haben und aus der reinen Fülle ihres Glaubens leben. Also nicht mehr von der Masse, wir sind viele, sondern aus denen, die Beziehung zum Herrn haben. Sie wird nicht von denen kommen, die sich nur den jeweiligen Augenblick anpassen. Sie wird auch nicht von denen kommen, die nur den bequemen Weg wählen. Die Kirche von morgen wird viel verloren haben. Sie wird klein werden, weithin ganz von vorne anfangen müssen. Sie wird viele der Bauten nicht mehr füllen können. Sie wird mit der Zahl der Anhänger viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft verlieren. Sie wird wohl nie mehr in dem Maß die Gesellschaft beherrschende Kraft sein, wie sie es zurzeit ist. Sie wird sich sehr viel stärker gegenüber bisher als freiwilligen Gemeinschaft darstellen, die nur durch Entscheidung zugänglich sein wird. Sie wird als kleine Gemeinschaft sehr viel stärker die Initiative ihrer einzelnen Glieder beanspruchen. Also Josef Ratzinger schreibt in einer Zeit des in einer Hochzeit der euphorischen Stimmung beschreibt er die Kirche, wie sie jetzt ist. Es hat mich, als ich das gelesen habe, wirklich sehr beeindruckt und hat mich wirklich auch zum Umdenken angeregt. Also verachtet das prophetische Reden nicht, betet darum, dass Menschen in eurer Gemeinde befähigt werden, diese Weisung von Gott für die Gemeinde, vielleicht auch für Einzelne zu hören. Gebt den Menschen auch Raum, mal sagen zu dürfen, was euch vielleicht nicht so gefällt. Dass eine Atmosphäre entsteht, wo Gott zu euch redet und euch als Gemeinde weiterbringt. Danke.